NDR Info. Themen des Tages.
Die Hafturteile gegen den Ehemann von Gisèle Pelicot und die vielen Männer, denen er seine betäubte und wehrlose Frau zur Vergewaltigung überließ, und die Verankerung vieler Regeln für das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz, das sind unsere Themen des Tages heute am Donnerstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Eine fürchterliche Qual für das Opfer, ein Abgrund an Ruchlosigkeit und Brutalität der Täter. Der Prozess in Avignon hat alles das ans Tageslicht gebracht, weil das Opfer der Gewalt, Gisèle Pelicot, es ermöglichte. Noch einmal war sie schutzlos, diesmal gegenüber der Öffentlichkeit. Doch ihr Credo war, die Scham muss die Seite wechseln. Hat dieser Prozess, haben die Urteile heute in Avignon, das erreicht? Franziska Fiedler berichtet.
Sie wird gefeiert wie eine Heldin. Gisèle Pelicot, als sie am Morgen beim Gericht in Avignon ankommt. Sie wirkt ruhig, würdevoll, lächelt sogar ein wenig. Wie es in ihr aussehen mag, man kann es sich kaum vorstellen. Etwa um 9.40 Uhr dann die Urteilsverkündung. Das Urteil gegen Giselles Ehemann zuerst. Er wird schuldig gesprochen wegen schwerer Vergewaltigung und bekommt eine Haftstrafe von 20 Jahren. Alle anderen Männer, die sich an Giselle vergangen haben, ebenfalls schuldig. Sie bekommen zwischen 3 und 15 Jahren. Giselles Reaktion direkt danach. Sie respektiert die Entscheidung des Gerichts. Man merkt ihr an, wie bewegt sie ist. Giselle liest ein Statement vor mit ernster Miene und fester Stimme. Sie bedankt sich bei ihren Unterstützern, ihren Anwälten, sogar bei der Presse. Und sie denkt als erstes an ihre Kinder und ihre Enkelkinder, sagt sie. Und ich denke auch an all die Opfer, die bislang noch keine Anerkennung bekommen haben. Ich will, dass ihr wisst, dass wir den gleichen Kampf ausfechten. Ihre Kinder sind heute mit im Gericht. Sie äußern sich nach dem Urteil enttäuscht. Das Urteil gegen ihren Vater hatte zwar auch die Staatsanwaltschaft so gefordert, die Urteile gegen die 50 anderen Männer fallen aber zum Teil deutlich geringer aus. Das sieht auch die Anwältin von Dominique Pelicot kritisch. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Herr Pelicot nicht zwingend der Chef des Orchesters ist und die anderen nicht nur Musiker. Aber das Gericht hat jetzt den Chef des Orchesters verurteilt, weil es einen Unterschied zwischen ihm und den Musikern gemacht hat. Dominique also als Chef des Orchesters. Er hat seine Frau zahlreichen Männern im Internet angeboten und sie zu sich nach Hause eingeladen, wo sie Giselle vergewaltigten. Seine Musiker hatten sich zuletzt immer wieder damit verteidigt, dass sie nicht gewusst hätten, dass Giselle betäubt war. Draußen vor dem Gerichtssaal haben sich Menschentrauben versammelt. Sie halten Transparente mit Aufschriften wie »Danke für deinen Mut, Giselle« oder »Damit die Scham die Seite wechselt«. Diese Frau drückt aus, was viele hier fühlen. Wir wollen Giselle Danke sagen. Danke für ihren Mut. Danke, dass sie ihre Geschichte mit uns geteilt haben, die jetzt unsere ist. Aber einige sind wütend nach dem Urteil. Im Durchschnitt sind bei Vergewaltigungsprozessen in Frankreich in den letzten Jahren 11 Jahre verhängt worden. Viele Urteile in diesem Prozess sind zum Teil niedriger. Für Giselle ist es trotzdem ein Sieg. Sie wollte diesen öffentlichen Prozess, hat das sogar mit ihren Anwälten durchgesetzt. Sie wollte, dass all die Videos gezeigt werden, damit die Abgründe der Täter deutlich werden. Und sie sagt jetzt:
Je n'ai jamais regretté cette décision.
Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich habe Vertrauen darin, dass wir als Gesellschaft einen Weg finden, wo jeder, Mann und Frau, in Harmonie und gegenseitigem Respekt zusammenleben kann.
Dans le respect et la compréhension mutuelle.
Ob die Urteile noch angefochten werden, ist zurzeit noch nicht klar. Frankreich werden sie trotzdem nachhaltig verändert haben.
Franziska Fiedler berichtete, und am Telefon in Berlin ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Leni Breymeier, Obfrau der SPD im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Es ist ein Prozess, der Frankreich erschüttert hat, und auch die Urteile werden Wellen schlagen. Sehen Sie eine Wirkung, hoffen Sie auf eine Wirkung in Deutschland, entweder auf Männer, denen Grenzen und Konsequenzen aufgezeigt werden, exemplarisch, oder auf Frauen, die sich Gisèle Pelicots Maxime zu eigen machen, die Scham muss die Seite wechseln?
Ich hoffe, dass diese Maxime, die Scham muss die Seite wechseln, nachhaltig verankert werden kann im deutschen Bewusstsein. Und wir haben die letzten Wochen mit Schaudern nach Frankreich geschaut, haben den Prozess miteinander verfolgt und waren entsetzt. Seit ich gestern Abend die Rechercheergebnisse des Reportagenetzwerks STRGF mitbekommen habe, weiß ich, dass wir auch in Deutschland die gleichen Netzwerke haben, dass auch in Deutschland Männer sich verabreden, zum Vergewaltigen von betäubten Frauen. Insofern haben wir auch in Deutschland unsere Hausaufgaben zu machen. Es ist kein französisches Problem, es ist ein europäisches und ein weltweites Problem.
Alles, worüber verhandelt wurde, ist illegal, wäre es auch hier. Alles ist verboten, strafbar, Vergewaltigung und auch Vergewaltigung der Ehe, obwohl auch der politische Kampf dagegen in Deutschland noch gar nicht so lange her ist. Und Sie haben die Recherchen gestern über Telegram-Chatgruppen und K.O.-Tropfen und das Verfügungstellen von Verwandten an Vergewaltigern erwähnt. Das war in den Themen des Tages bei uns gestern zu hören. Kommen wir je hinterher oder sind zu viele Männer notorisch schamlos und gewissenlos?
Ich glaube, wir haben ein gesellschaftliches Problem. Das Durchschnittseinstiegsalter zum Konsum von harten Pornos in Deutschland liegt bei 12 Jahren. Mir berichten Psychotherapeutinnen, dass sie Patienten da sitzen haben mit 19 Jahren, die mit üblicher Stimulation keinen mehr hochkriegen. Das, was die Leute in diesen Pornos sehen, diese Benutzung der Frauen, die Frauen werden zum Objekt gemacht, diese Gewalt, das wollen die Männer haben, das wollen sie für ihre Stimulation und das kriegen sie von ihren Partnerinnen nicht. Dann wird entweder ins Bordell gegangen und dafür bezahlt, da müssen die Frauen sich vergewaltigen lassen, die dort tätig sind, oder die Frauen werden eben betäubt. Man hat Tierbetäubungsmittel zu Hause, man hat K.O.-Tropfen, vergeht sich nicht selber und alleine nur an der Frau, sondern lädt dann auch noch andere dazu ein. Das ist irre. Und das ist eine Dimension und eine Qualität, die, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich mir in dieser Breite nicht habe vorstellen können. Und deshalb reicht auch unser Strafrecht nicht. Wir haben mit Mühen durchgesetzt, Nein heißt Nein. Mhm. Aber das reicht nicht. Wie hätte denn die heutige Siegerin sagen können, nein, wir brauchen ein deutliches Ja heißt Ja. Wo kein Einverständnis vorliegt, kann nicht mit einer Frau Sexualität gemacht werden.
An diese Telegram-Chatgruppen, in denen sich auch Hunderte bis zu Tausende mutmaßliche oder möchte gern Vergewaltiger zusammengeschaltet haben. Da kommen die Ermittler ran, aber der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter sagte uns gestern, die Videos darin, die auch Beweismittel sein können und natürlich die IP-Adressen, all das können wir eben nur 7 Tage lang recherchieren. Dann können und müssen die Plattform alles löschen. Was wir bis dahin nicht gesehen haben, verschwindet. Ist das Täterschutz? Mit Ansage muss man dann das Thema Vorratsdatenspeicherung, ist ideologisch hoch befrachtet, weiß ich, neu durchdenken, wirksamer ausgestalten?
Ich hatte mich dazu heute Morgen tatsächlich mit der Innenministerin austauschen können und wir zwei waren schon mal einig, dass es nicht sein kann, dass wir solche Hinweise, wenn wir sie verfolgen, in nahezu allen Fällen regelmäßig von ausländischen Geheimdiensten oder wo auch immer herkriegen und selber nicht in der Lage sind, hier ordentlich zu recherchieren. Und deshalb sage ich auch, hier müssen wir wirklich aufpassen, dass der Datenschutz nicht zum Täterschutz wird und diese Debatte wird zu führen sein in Deutschland. Ich glaube schon, dass wir da andere Regelungen brauchen.
Wenden wir uns noch einmal den Opfern zu. Das Bundeskabinett hat das Gewalthilfegesetz auf den Weg gebracht. Seit ein paar Tagen ist der Bundestag am Zug. Spät, vielleicht zu spät im Gesetzgebungsverfahren. Da geht es auch um Geld für Frauenhäuser und mehr sichere Plätze. Dort kommen die Maßnahmen zum besseren Schutz von Frauen noch vor der Neuwahl? Oder wird das, ich muss mal sagen, gemeinschaftlich vermurkst? Vielleicht nur, weil es Streit gibt, wer wem wann zuerst hätte Gespräche anbieten müssen?
Naja, wir hatten ja die Debatte, die erste Lesung im Bundestag in der vergangenen Sitzungswoche. Seitdem haben Gespräche stattgefunden. Tatsächlich ist es so, morgen geht diese Sitzungswoche zu Ende. Wir haben dann noch eine im Januar und 2 Sitzungstage im Februar. Und wir werden auch die Zeit dazwischen nutzen für Gespräche, weil wir beim Thema Gewalthilfe weitgehend einig sind und weil seit Christian Lindner nicht mehr Finanzminister ist, wir einen neuen Finanzminister haben, der auch Vorschläge macht, machen konnte, wie die Finanzierungen gemacht werden können, diese Vervielfachung von Frauenhausplätzen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich meine, wir könnten es auch fertig machen und wir können uns nicht leisten, da noch länger zu warten, weil auch die Frauen sich nicht leisten können, länger zu warten. Das Gesetz ist fertig. Es wird nicht erst in dieser Legislaturperiode dran gearbeitet, sondern auch schon in der letzten. Und wenn wir inzwischen nahezu jedem Tag, nämlich mit 360 Frauen in Deutschland, die von ihren Partnern oder Ex-Partnern im Jahr ermordet werden, es ist fast jeden Tag eine tote Frau. Und das ist eben die Spitze des Eisbergs. Darunter sind viele andere Gewalttaten, Demütigungen und so weiter. Also dieses Gewalthilfegesetz ist so dringend nötig und darf jetzt nicht angesichts des Wahlkampfs und wer hat noch irgendwas Schöneres und wer ist schuld, da unter die Räder kommen. Es wird intensiv dran gearbeitet und ich selber bin da auch tüchtig dran und andere auch. Ich hoffe, wir können da noch in dieser Legislaturperiode liefern, nicht in der Legislatur der Ampel, sondern in dieser Minderheitsregierung gemeinsam mit der Union.
Die SPD-Frauen- und Familienpolitikerin Leni Breitmeier.
NDR Info. Die Meinung.
It's a man's world. Das hat 2024 gezeigt. Die MeToo-Bewegung scheint lange her. Die Wahl Donald Trumps samt seiner Frauenverachtung spricht Bände. Die Netzwerke von Vergewaltigern in Telegram-Chats. Heute nun die Urteile im ebenso aufsehenerregenden wie schockierenden Prozess um die Serie von Vergewaltigungen einer Ehefrau in Frankreich. Dazu der Kommentar von Julia Borutta.
Der Mut und die Standfestigkeit von Gisèle Pelicot dürfen nicht ohne Folgen bleiben. Sie hat diesen Prozess für die Gesellschaft ausgefochten. Jetzt ist die Gesellschaft selber dran. Die Politik muss auf allen Ebenen reagieren. Erstens das Gesetz ändern, und zwar nach der Regel, nur ein Ja ist ein Ja. Alles andere bedeutet Nein. Nur wenn die explizite Zustimmung zur sexuellen Handlung im Gesetz steht, können auch die Fälle vor Gericht gebracht werden, in denen sich Frauen aus Angst und in Schockstarre nicht gewehrt haben. Zweitens, Schnelltests in jeder Apotheke verfügbar machen. Warum sollen sich Frauen nur auf Schwangerschaften, nicht aber auf Betäubungsmittel wie K.O.-Tropfen unkompliziert selber testen können? Drittens muss die französische Regierung ihre Pläne umsetzen und dafür sorgen, dass Frauen im Krankenhaus Anzeige erstatten können und nicht erst ein Kommissariat aufsuchen müssen. Denn alles, was hilft, die Hürde der Scham zu überwinden, ist richtig und dringend nötig. Es gibt ein vor dem Prozess und ein nach dem Prozess, Pelicot. So bitter es ist, wir alle müssen ab jetzt das Undenkbare für denkbar halten. Das ist eine schmerzhafte Lektion, aber weil Dominique Pelicot seine eigene Ehefrau über Jahre hinweg betäubte und vergewaltigte und weil es ihm ein leichtes war, für diese Taten Gleichgesinnte zu rekrutieren, ist klar, das Unvorstellbare ist vorstellbar. Zumal, und das hat mich persönlich besonders nachdenklich gemacht, Dominique Pelicot brauchte die Vergewaltiger nicht am anderen Ende Frankreichs suchen zu gehen. Er fand seine perversen Kompagnons zu Dutzenden in einem Umkreis von nur 20 bis 30 Kilometern. Das bedeutet, dass jede Frau begreifen muss, auch in meinem unmittelbaren Umkreis gibt es nicht nur einen, sondern Dutzende Männer, die zu solchen Taten fähig wären, wenn sie nur die Gelegenheit dazu hätten. Das ist ein Schock, aber ein heilsamer Schock. Gisèle Pelicot hat uns mit ihrem Mut und ihrer Standfestigkeit die Augen geöffnet. Jetzt müssen wir alle auch hinsehen.
Die Meinung von Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Wenn politische Kräfte in diesem Land die Überhand gewinnen, die es auf den Rechtsstaat, die Demokratie, letztlich auf die Verfassung abgesehen haben, dann ist es zu spät. Wie kann man den demokratischen Rechtsstaat aber vorher wetterfest machen in politisch stürmischen Zeiten? Der Bundestag hat es heute gemacht in einem ganz speziellen, aber wichtigen Fall. Die Regeln für das Bundesverfassungsgericht und seine Richterinnen und Richter, bisher per Gesetz geregelt, erhalten nun Verfassungsrang und sind damit schwieriger auszuhebeln. Dafür brauchte es seinerseits eine verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag. Der gemeinsame Antrag kam von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP. Und am Ende stimmten 600 Abgeordnete dafür, 69 dagegen. Björn Dahlke.
Volker Wissing fasst es so zusammen.
Das Gericht zu sabotieren, wird künftig deutlich schwieriger werden.
Der Bundesjustizminister erklärt, warum das Grundgesetz geändert wird. Künftig steht in der Verfassung, wie viele Richter das Verfassungsgericht hat, dass sie 12 Jahre im Amt sind und mit 68 Jahren in den Ruhestand gehen. Diese Regeln standen bisher im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das lässt sich mit einfacher Mehrheit des Bundestags ändern. Ein Einfallstor für Demokratiefeinde. Deshalb ist für Änderungen künftig eine Zweidrittelmehrheit nötig in Bundestag und Bundesrat. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sieht darin einen wichtigen Beitrag, um das Verfassungsgericht vor Feinden der Demokratie zu schützen.
Wer wehrhaft sein will, darf nicht zuschauen, sondern muss was tun, er muss handeln.
Dazu gehört auch ein sogenannter Ersatzwahlmechanismus. Wenn bei der Wahl der Richterinnen und Richter keine Zweidrittelmehrheit zustande kommt, kann das Wahlrecht vom Bundestag auf den Bundesrat übergehen und umgekehrt. Für Stefan Brandner von der AfD hat die Grundgesetzänderung nur ein Ziel, die AfD fernzuhalten, dass sie bei der Besetzung des Verfassungsgerichts nicht mitreden kann.
Und nach haben sie sich auch das Bundesverfassungsgericht zur Beute gemacht und das treiben sie heute hier voraus, schamlos.
Ganz ähnlich Amira Muhammad Ali vom Bündnis Sarah Wagenknecht.
Diese unfassbare Arroganz der Herrschenden, die unsere Demokratie und unsere Institutionen gefährden und damit muss Schluss sein.
SPD, Grüne, FDP und Union wollen den Schutz des Verfassungsgerichts nicht als Gesetz gegen AfD und BSW verstanden wissen. Aber viele Redner erwähnen beide Parteien, vor allem aber die AfD, die in Teilen als gesichert rechtsextrem gilt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD verweist aber auch auf Erfahrungen in den Nachbarländern.
Denn wir sehen beim Blick ins Ausland, wenn Autokraten an die Macht kommen, wenden sie sich fast immer als erstes gegen die Wirksamkeit und die Unabhängigkeit von Justiz.
Der Schutz des Bundesverfassungsgerichts ist eines der wenigen Projekte, das das Ampelaus überstanden hat. Monatelang hatten SPD, Grüne, FDP und Union darum gerungen. Der frühere Justizminister Marco Buschmann von der FDP war dabei eine Art Moderator. Er sieht den Kompromiss als Erfolg.
Deshalb ist es, glaube ich, ein guter Tag für die Demokratie, dass trotz des aufziehenden Wahlkampfs, wo das Trennende häufig im Vordergrund steht, wir hier demonstrieren, dass uns als Demokraten die Institutionen unserer Verfassung so wichtig sind, dass diese Gemeinsamkeit stärker ist als das, was uns trennt.
Versöhnliche Töne kommen auch aus der Union von Fraktionsvize Andrea Lindholz.
Es ist vollkommen legitim, wenn man eine andere Auffassung hat. Entscheidend ist, dass Demokraten am Ende in der Lage sind, sich zu einigen. Denn auch nur das sichert uns unsere Demokratie und das sichert uns unseren Rechtsstaat und das sichert uns auch unser Miteinander.
Damit die Regeln für das Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz kommen, muss morgen noch der Bundesrat zustimmen. Auch dort ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Ein Ja gilt als wahrscheinlich.
Ist das Bundesverfassungsgericht jetzt gut gesichert und könnte nicht wie in Ungarn oder Polen unter den Druck politischer Mehrheiten geraten? Darüber habe ich am Nachmittag mit Gertrude Lübbe-Wolf gesprochen, ehemalige Verfassungsrichterin und Professorin an der Universität Bielefeld. Können Demokraten ruhiger schlafen, jetzt da der Bundestag manche Regeln sicher verankert hat? Erfüllt das im Ernstfall seinen Zweck?
Also ich denke, Demokraten können überhaupt zurzeit noch relativ ruhig schlafen. Aber es spricht ja nicht dagegen, dass man vorsorglich ein Gericht in Schutz nimmt gegen Entwicklungen, wie ich sie in Deutschland noch nicht auf uns zukommen sehe. Aber das ist ja auch in anderen Verfassungen vielfach üblich, dass man bestimmte zentrale Erfordernisse oder organisatorische Grundlagen für ein Gericht in die Verfassung schreibt. Gerade damit das nicht ad hoc zu manipulativen Zwecken verändert werden kann. Und das ist also per se sinnvoll und jedenfalls unschädlich.
AfD und BSW haben das Gesetz abgelehnt. Das könnte man als Bestätigung werten, dass diejenigen, gegen die es gedacht ist, merken, dass ihnen die Sache schwer gemacht wird. Man könnte aber auch sagen, da haben sich die Parteien der Mitte, also im Extremistensprech, Altparteien oder Systemparteien, gegen Verschiebungen, die sich aus demokratischen Wahlen ergeben, abgeschottet. Was würden Sie hier entgegnen?
Also da gibt es in der Tat einen Punkt, über den die von Ihnen genannten Parteien sich beschweren, den ich auch ein wenig kritisch sehe. Und das ist der Umgang mit dem bisherigen Erfordernis, dass die Richter mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden müssen. Die werden ja zur Hälfte im Bundestag, zur anderen Hälfte im Bundesrat gewählt. Und für den Fall, dass es da nun mal eine Blockade gibt, dass in dem Fall dann die Zuständigkeit für die Wahl aus dem Gremium, was da blockiert ist, also Bundesrat oder Bundestag, in das andere wechselt. Und das ist natürlich in gewisser Weise dem Sinn dieser Zweidrittelmehrheitsregelung, die ja gerade integrativ wirken soll und dafür sorgen soll, dass eben Minderheiten ab einer bestimmten Größe nicht ausgeschlossen werden sollen von der Mitwirkung an der Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Diese Regelung wird natürlich dann ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Und das hat mehrere Probleme. Erstens, man kann nicht sicher sein, dass das nur zur Ausgrenzung von Personen genutzt wird, die nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und der Mechanismus hat den Nachteil, dass man vorhersehen kann, was passiert, indem man ihn auslöst. Denn die Mehrheitsverhältnisse im jeweils anderen Gremium sind ja vorhersehbar. Und so ein Auffangmechanismus, der so eine Blockade auflösen soll, der muss eigentlich unvorhersehbar sein in seinen Ergebnissen. Und die zweite Frage ist, ob es richtig ist, eben das Ganze hat ja eine klare Zielsetzung gegen die AfD oder gegen ein mögliches Bündnis in solchen Fragen von AfD und BSW. Und ob es sinnvoll ist, in dieser Weise das Tor für eine prinzipielle Ausgrenzung zu öffnen, da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Der Beschluss heute war nun ein Element von wehrhafter Demokratie. Und in der Schule haben wir gelernt, die Demokratie hat sich, Lehrer aus Weimar, resilient gemacht gegen Bedrohungen, auch aus dem Inneren von Gesellschaft und Staat. Funktioniert das vom Verfassungsschutz als Frühwarnsystem bis zu Parteienverboten zur Extremismusabwehr? Oder erweist der Aufschwung einer immer extremistischer auftretenden AfD eigentlich das Gegenteil?
Das würde ich nicht sagen, dass der Aufstieg von Parteien, die verstärkt zum Extremismus einer Partei vor allen Dingen, die zum Extremismus tendiert, dass das sozusagen die Bemühungen des Grundgesetzes zur Schaffung einer wehrhaften Demokratie unterminiert oder diskreditiert. Mir ist nur eins wichtig zu sagen, es ist eine Legende, dass erst durch die Möglichkeiten der wehrhaften Demokratie, also Beobachtung durch den Verfassungsschutz und Parteiverbot und Grundrechtsverwirkung, dass das erst sozusagen völlig neue Reaktionen der Wehrhaftigkeit unter dem Grundgesetz wären. Im Gegenteil, das gab es auch in der Weimarer Republik zum großen Teil schon. Parteien konnten zum Beispiel verboten werden. Die NSDAP war zeitweise auch verboten. Da werden unter dem Grundgesetz nur stärkere Sicherungen gegen Missbrauch dieser Möglichkeit eingezogen.
Weil ich will jetzt mit den Verboten nochmal vertiefen. Wenn eine Partei radikal, extremistisch, aber klein ist, dann sagt man, naja, die haben ja nicht die Wucht, den Status den Angel zu heben. Wenn sich die Partei aber mal zu 20 oder 30% emporgeschraubt hat, mit welcher Strategie auch immer, dann sagt man, die zu verbieten, das würde ja so viel demokratisch abgegebene Stimmen ignorieren, das geht nicht. Ist da ein blinder Fleck? Ist es für Verbote immer zu früh oder zu spät?
Nein, ganz entschieden nicht. Der Fall, in dem das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, da fehlt es an der sogenannten Potentialität, also an der Möglichkeit, dass diese Partei überhaupt mal ihre Ziele erreichen könnte. Das war der Fall einer Partei, die bei ganz wenigen Prozenten herumkrebste und kontinuierlich auf dem absteigenden Ast war. So war das bei der NPD. Das heißt nicht, dass es erst bei Umfragewerten von 20% oder so anfängt, dass man eine Partei überhaupt verbieten kann. Das kann man auch bei sehr viel weniger Prozent. Insofern ist also zwischen dem Punkt, wo es rechtlich nicht geht, und dem Punkt, wo es politisch schwierig wird, ist noch viel Spielraum.
Polen? Sie sagen es kommt nicht nur auf die Institution an. Polen hat eine autoritär gesinnte Regierung wieder abgewählt. Den Ungarn ist das noch nicht gelungen. In den USA hat ein Präsident mit seinem politischen Lager das oberste Gericht mutmaßlich auf Jahrzehnte konservativ eingefärbt. Also sind es am Ende bei allen institutionellen Regeln und Beschlüssen wie heute dann doch immer die Wählerinnen und Wähler, die die Demokratie durch Wahl von Demokraten am Leben erhalten müssen?
Das ist natürlich zentral, spricht aber nicht dagegen, dass man durch Institutionen so weit wie möglich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Wähler sich nicht in Extreme entwickeln und ihre Entscheidungen sinnvoll treffen. Ich bin ja zum Beispiel ein Anhänger direktdemokratischer Lösungen. In der Schweiz sehen wir das, da gibt es nicht, entfernt nicht die Politikverdrossenheit, die es hier gibt und immer mehr Menschen zu den Radikalen treibt. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass eben Institutionen schon wichtig sind für die Frage, wohin sich das entwickelt. Der Wähler wird von Institutionen und von dem, was sie an Kommunikation ermöglichen und erfordern, natürlich beeinflusst und auch von dem Typus Entscheidung und Entscheidungsverhalten, den das für die Politiker nahelegt.
Die frühere Verfassungsrichterin Professorin Gertrude Löbe-Wolf am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am 19. Dezember.